Herzlich willkommen zur zweiten Folge eines Podcasts zum multiplen Wettbewerb im Hochschulsystem. Mein Name ist ja Martin Viada, ich bin Journalist für Bildung und Wissenschaft und ich habe einen spannenden Auftrag. Ich darf mich zusammen mit wechselnden Gesprächspartnern mit einem Phänomen auseinandersetzen, das nicht nur, aber gerade das Hochschulsystem prägt. Ich rede vom Wettbewerb in all seiner Komplexität, von individuellen und von kollektiven Akteuren, die auf mehrfache Weise miteinander konkurrieren, aber mitunter zugleich auch zusammenarbeiten. Ich rede von Wettbewerbsstrategien, die miteinander und gegeneinander laufen, die intendierte und vielfach auch nicht intendierte Folgen haben. Und um deren Erforschung geht es auch in der Arbeit der DFG-Forschungsgruppe Multipler Wettbewerb. Deren erste Förderphase ist zu Ende gegangen, die zweite Förderphase ist gestartet mit Forscherinnen und Forschern aus der Soziologie, der Volkswirtschaft und der Betriebswirtschaftslehre. Insgesamt 9 Teilprojekte an 9 Universitäten. Nach dem Überblick über die Arbeit der Forschungsgruppe mit Uwe Schiemank in der ersten Folge wollen wir uns diesmal mit den Erkenntnissen im Teilforschungsprojekt Autonome, in Klammern, Hochschulen im dynamischen Wettbewerb beschäftigen. Die Grundidee, die Grundfrage des Projekts lautete: Wie lässt sich ein formales Modell zur Dynamik des multiplen Wettbewerbs im Hochschulsystem entwickeln, indem man ein entsprechendes Modell aus der dynamischen Industrieökonomik nimmt und an die Gegebenheiten des im Wesentlichen öffentlichen Hochschulsektors anpasst? Klingt zugegebenermaßen noch etwas abstrakt. Doch was das bedeutet und was sich daraus etwa über die Exzellenzinitiative lernen ließ, sagen mir jetzt Uwe Kantner und Thomas Grebel, die ich herzlich begrüße. Hallo Herr Kantner, hallo Herr Grebel.
Hallo.
Herr Kantner, Sie sind seit dem Jahr 2000 Professor für Volkswirtschaftslehre an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und seit 2019 Vorsitzender der Expertenkommission Forschung und Innovation der Bundesregierung. Außerdem waren Sie über viele Jahre Vizepräsident Ihrer Universität. Und Herr Grebel, Sie sind Professor im Institut für Volkswirtschaftslehre und Fachgebietsleiter für Wirtschaftspolitik an der TU in Ilmenau. Und Sie haben sich, wie ich beim Nachschauen entdeckt habe, 2010 in Jena habilitiert, wo ich natürlich gleich mal nachfragen muss: Herr Kantner, seit 2000 Professor in Jena für Volkswirtschaftslehre, Sie haben sich 2010 in Jena habilitiert. Sehe ich da einen Zusammenhang, Herr Grebel?
Ja, das kann man so sehen. Wir kennen uns tatsächlich auch schon sehr lange, fast 30 Jahre, wenn ich genau überlege. Wir müssten eigentlich ein Jubiläum feiern, weil wir uns in der Vorlesung eigentlich kennengelernt haben. Damals war er noch Postdoc oder Habilitant an der Universität in Augsburg und ich habe damals, als er ja, Ökonomie, Gesundheitsökonomie unterrichtet hatte, in der Vorlesung kritisch reagiert. Und das war natürlich genau in seinem Interesse oder in seinem Forschungsinteresse. Da geht es eben um heterodoxe Ökonomik. Und da haben wir eigentlich zusammengefunden. Und das ist eben seit langer Zeit ein gemeinsames Interesse. Und ist auch eine Freundschaft entstanden. Also wir kennen uns wirklich sehr gut. Und nach vielen Umwegen habe ich es dann 2006 tatsächlich nach Jena geschafft und habe dann dort bei Herrn Kantner, mit Herrn Kantner habilitiert und gearbeitet.
Ja, und Herr Kantner, jetzt könnte ich Ihnen die Frage stellen, war er denn ein guter Student? Das frage ich jetzt aber natürlich an der Stelle nicht. Aber mich interessiert sehr, wie kommt man als Volkswirt, wie kommt man als jemand, der sich mit Wirtschaftspolitik oder Wirtschaft, sagen wir insgesamt, beschäftigt, dazu Wissenschaftsforschung zu betreiben, Herr Kantner?
Ja, da gibt es zwei Quellen, würde ich sagen, zumindest auf meiner Seite. Die eine Quelle ist, Sie hatten ja schon angesprochen, dass ich mit Forschung, Innovation und der Forschung dazu zu tun habe. Und der Wissenschaftssektor ist natürlich eine wichtige Quelle neuer Ideen, die dann auch irgendwo in die Ökonomie dann einwandern und dort dann wohlfahrtssteigernd wirken können. Und es ist für einen Volkswirt schon sehr interessant zu wissen, naja, wie ist denn dieser Sektor, wo die neuen Ideen entstehen, die Forschungsideen entstehen, die neuen Erkenntnisse und wie funktioniert der eigentlich? Deswegen ist das Hochschulsystem an sich schon interessant. Auch wie Studierende ausgebildet werden, Humankapital aufgebaut wird, das ja dann auch wichtig ist für Innovationsprozesse in der Wirtschaft und in der Gesellschaft. Die andere Linie ist, und das hat ein bisschen zu zu tun, was Thomas Grebel auch gerade gesagt hat, unsere gemeinsame Augsburger Vergangenheit. Da bin ich nämlich an einem Lehrstuhl aufgewachsen für Finanzwissenschaft und öffentliche Wirtschaft. Und da haben wir uns schon immer damit befasst, wie wird denn der, kann man den öffentlichen Sektor besser ökonomisieren? Wie kann man ihn marktgerechter aufstellen? Und die Vorlesung, die hat Grebel angesprochen hat, war die Gesundheitsökonomik. Und das waren Ansätze, um in dem Gesundheitssektor mit ökonomischen Prinzipien zu agieren. Und da sind wir in eine sehr kritische Diskussion miteinander gekommen, die dann, wie gesagt, auch zu einer ganz engen Freundschaft geführt hat. Aber das war genau der Punkt. Also, das ist letztendlich das Interesse am öffentlichen Sektor. Wie kann man den ökonomisieren? Wie kann ich ihn marktwirtschaftlich aufziehen? Was muss ich tun? Wo sind die Hindernisse? Wo sind die Chancen? Wo sind die Schwierigkeiten? Und das andere ist eben diese Innovationsschiene. Und das kommt zusammen. Und deswegen ist Hochschulforschung für mich ein ganz normaler Weg, das zu tun, ein ganz normales Thema, das letztendlich mich auch interessiert.
Herr Grebel, und wo war da schon der Dissens von Anfang an? Also die Frage, kann man den öffentlichen Hochschulsektor marktgerecht aufstellen? Da gibt es sicherlich schon einige, denen sich so die Haare zu Berge aufstellen, so nach dem Motto, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist ja Neoliberalismus, das ist nur Public Management und. Wo war Ihr Dissens damals?
Also Dissens würde ich jetzt gar nicht mal sagen. Der Dissens lag eigentlich, wenn man ihn so bezeichnen will, darin, dass Herr Kantner damals im Prinzip die Standardökonomie, wie man es eben so macht, auch in der Gesundheitsökonomik vorgetragen hat. Und da ist ja die Idee, dass der Markt sich selbst reguliert über einen Preis. Und das ist ja im Gesundheitswesen schon sehr kompliziert, weil der Patient weiß nicht, was er hat. Er muss darauf vertrauen, dass der Arzt ihm sagt, was er hat und was er benötigt. Also das heißt, es ist keine autonome Konsumentenentscheidung. Jemand, der sich ein Eis kauft, weiß, ich will dieses Vanilleeis haben und kein Schokoladeneis. Und in diesem Fall ist es eben der Arzt, der sagt, du brauchst jetzt Schokoladeneis. Ja? Und das ist keine souveräne Entscheidung. Und damit funktioniert eigentlich diese Marktidee nur sehr schwerlich. Und im Hochschulwesen ist es sehr, sehr ähnlich, weil dieser Koordinationsmechanismus Preis, der dezentral funktioniert, eben nicht anwendbar ist, nicht zumindest nicht in Gänze in beiden Bereichen.
Und das, wenn es so ähnlich funktioniert auch oder auch nicht funktioniert in der Hochschule wie in der Gesundheit, wie Sie es gerade gesagt haben, Herr Kantner, inwiefern ergibt es dann überhaupt Sinn? Dann nähern wir uns schon so ein bisschen Ihrem gemeinsamen Projekt an, dann zu sagen, naja, wenn wir über Wettbewerb sprechen, dann nehmen wir trotzdem ein Modell aus der Industrieökonomik und wenden das an, wenn wir doch gerade festgestellt haben, vielleicht funktioniert der Markt ganz anders in der Wissenschaft, in der Hochschule, Herr Kantner.
Naja gut, dann sagt dann, der Hochschulsektor soll autonome Akteure haben, die selbst entscheiden, mit welchen Strategien sie auf die verschiedenen Wettbewerbsmärkte gehen, die da adressiert werden. Und zum Zweiten stehen sie möglicherweise auch im Wettbewerb zueinander und versuchen dann einfach, die konkurrieren um Studierende, um Wissenschaftler, um Journal-Slot-Plätze und. Da findet auch eine Konkurrenz statt. Und das versuche ich nun irgendwie zu greifen. Und deswegen ist eine relativ einfache Vorgehensweise. Wir schauen uns mal ein dynamisches, marktwirtschaftliches Modell an aus dem Unternehmensbereich, wo Unternehmen gegeneinander konkurrieren, wer der Bessere ist. Ja, und das, so ähnlich ist es ja möglicherweise in der Wissenschaft auch in den verschiedenen Bereichen. Und legen das Modell auf über unsere Daten drüber und schauen nach, wo kann man zeigen, dass es so ist, wo kann man Nachweise finden, wo liegt es auf der Hand, wo kann man zeigen, dass es eben nicht so ist. Und kann dann auch letztendlich schon eine Aussage darüber machen, wo ist es gut übertragbar und wo ist es weniger gut übertragbar. Und daraus kann man dann Rückschlüsse ziehen, möglicherweise auch, wie man ein Modell des Wettbewerbs für Hochschulen anders aufschreiben muss als ein Modell des Wettbewerbs unter ganz normalen Unternehmen in Märkten. Das ist
Wir
letztendlich die Ratio, ja.
werden uns ja gleich noch ein paar Erkenntnisse anschauen, gerade auch anhand der Exzellenzinitiative. Aber vorher noch mal die grundsätzliche Frage, Herr Grebel, wie gut hat das funktioniert, diese Übertragung des Modells? An welchen Stellen haben Sie gesagt, das passt und an welchen Stellen passte das vielleicht nicht so?
Da muss man dazu sagen, dass wir jetzt nicht dieses klassische Optimalverhaltensmodell der Industrieökonomik übertragen haben, sondern eben schon leicht abgeänderte Modelle, zum Beispiel ein Replikatormodell, worüber wir vielleicht noch sprechen werden, also wo man einfach sieht, wie sich Marktanteile entwickeln. Aber diese Übertragung mit Marktpreisen, das funktioniert im Wesentlichen aus meiner Sicht sehr schlecht. Ja, es gibt Wettbewerbselemente und das ist ja auch das Schöne in dieser Forschergruppe. Es sind ja auch Betriebswirte und Soziologen dabei und in der Soziologie wird der Wettbewerbsbegriff viel intensiver diskutiert. Da gibt es unterschiedliche Wettbewerbe. Bei Ökonomen ist es meist so, wir haben den Markt, Angebot, Nachfrage und Preis und damit ist eigentlich die Geschichte erzählt und dadurch kann man natürlich viel lernen. Und ich glaube, da kommen wir auf eine bessere Erklärung. Heutzutage würde man sagen, Narrativ, wenn wir da diese Komponente der Soziologie mit aufnehmen und hoffentlich eben ja, belastbare Forschungsergebnisse erarbeiten können, auch in Zukunft.
Und Herr Kantner, wie wäre dieses Narrativ dann, was Herr Grebel gerade angesprochen hat?
Also er hat ja ganz richtig gesagt, es gibt für die verschiedenen Leistungen im Hochschulsektor eigentlich keinen Marktpreis. Kein explizit, nicht irgendwo ein Fähnchen, wo draufsteht, das kostet 5 € und das kostet 20 Euro. Das gibt es nicht. Aber es gibt natürlich einen impliziten Preis, der da mit drinsteckt und der quasi in die Kalkulation der Akteure auch mit eingeht, wie sie sich verhalten sollen. Ob das nun die Hochschulmitarbeiter sind oder die Profs oder ob es die Studierenden sind, ob es die Drittmittelgeber sind und so weiter und so weiter. Das hat schon damit zu tun. Und deswegen versuchen wir herauszufinden, wie sich durch diese impliziten Preise, die da irgendwo drin stecken, wie sich letztendlich Anteile verschieben, mit denen bestimmte Aktivitäten gefahren werden. Also Publikationen oder gute Studenten anheuern oder viel Drittmittel akquirieren können und so weiter. Da stecken ja Entscheidungen dahinter, die sich an irgendeiner ökonomischen Rationale ja aufziehen, ohne einen expliziten Preis. Und das können wir letztendlich mit unseren Daten schon abbilden. Wir werden nirgendwo einen Preis hinschreiben können. Das ist leider funktioniert das nicht, aber das ist auch der Unterschied. Aber wir können trotzdem die Dynamiken, die dort passieren, relativ gut abbilden und sehen, wie gut sie funktionieren und auch sicherlich auch verstehen, auch aus Vergleichsstudien, warum sie manchmal besser und manchmal schlechter funktionieren.
Ich meine, ein Anlass sicherlich für das für die Forschungsgruppe insgesamt war, dass wir seit etlichen Jahren jetzt die Exzellenzinitiative haben und die Exzellenzstrategie auch haben, die ein Ausdruck dafür ist, dass sich auch das Wissenschaftssystem verändert hat, dass es sich ein Stück weit neu ausgerichtet hat. Kann man darüber diskutieren, ob das Ursache oder Folge ist. Auf jeden Fall ist die Exzellenzinitiative ein Instrument, was auch vielfach schon untersucht worden ist und immer wieder untersucht wird. Gerade erst kam eine neue Studie zur Wirkung der Exzellenzinitiative raus von einer Arbeitsgruppe um den Wuppertaler Organisationssoziologen Thomas Heinze. Und die wiederum hat das nicht ganz überraschende Ergebnis gebracht, dass es in der Exzellenzinitiative einen starken Matthäuseffekt gibt oder gab bei der Förderung. Sprich, wer hat, dem wird gegeben. Es wurden überdurchschnittlich oft große Fächer mit vielen Professuren und umfangreicher Forschungsinfrastruktur gefördert. Und wo schon viele Drittmittel da waren, gab es noch mehr obendrauf. Es hat nochmal den Fördererfolg erhöht. Da gibt es auch den nicht ganz so schönen Spruch, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Das ist etwas, was in der Exzellenzinitiative auch immer als ein Erklärungsmodell angebracht worden ist. Das hat jetzt die Arbeitsgruppe um Thomas Heinze so nicht formuliert, das ist jetzt von mir die Formulierung. Aber entspricht es in etwa auch Ihren Beobachtungen? Und wenn ja, kann man da überhaupt von einem Wettbewerb, geschweige denn einem fairen Wettbewerb sprechen? Wo ist da der Wettbewerb dann eigentlich? Herr Kantner zunächst oder dann Herr Grebel?
Ja, der Matthäuseffekt ist ein Phänomen, das bekannt ist und das gilt jetzt nicht nur für den Hochschulbereich. Der Matthäuseffekt gibt es in allen möglichen Industrien, in der Automobilindustrie und so weiter. Also wer heute Erfolg hat, hat in der nächsten Periode auf morgen hin eine höhere Wahrscheinlichkeit, noch mehr Erfolg zu haben. Wer heute keinen Erfolg hat, hat auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, in der nächsten Periode keinen Erfolg zu haben. Ausnahmen bestätigen die Regel, also das ist schon klar. Aber das ist letztendlich, findet es im Hochschulsektor genauso statt und das hat letztendlich auch mit der Wissensakkumulation zu tun. Wissen akkumuliert sich und wer heute mehr weiß, weiß auch morgen mehr in aller Wahrscheinlichkeit. Und deswegen, das kann man hier auch überhaupt nicht, kann man hier gar nicht rausdividieren. Das ist eben, das gehört letztendlich dazu. Das hat natürlich zur Folge, dass eine ungleichgewichtigte Entwicklung stattfinden müsste. Da muss man aber gleich dazu sagen, unsere Forschungsergebnisse zeigen das nicht. Es gibt keine zunehmende Differenzierung zwischen den Hochschulen, die eine Exzellenzförderung bekommen, und den Hochschulen, die keine Exzellenzförderung bekommen. Das heißt, es gibt auch noch andere Möglichkeiten, die Exzellenzförderung wahrscheinlich zu kompensieren. Also das findet letztendlich nicht statt. Dass insgesamt das Niveau der Hochschulen in Deutschland, aller Hochschulen, nach oben gegangen ist, insbesondere was die Forschung anbelangt, nicht so sehr was die Lehre anbelangt, aber das ist auch nicht das Ziel der Exzellenzinitiative, da geht es ja wirklich um Forschung, das kann man schon nachweisen. Das heißt also, für die Exzellenzinitiative, die ja zwei Ziele hatte, eine stärkere Differenzierung im Hochschulsektor zu generieren, das hat nicht stattgefunden. Oh, aber dass insgesamt das Niveau angestiegen ist, das hat stattgefunden. Und das ist, glaube ich, das ist ein zentrales Ergebnis unserer Analyse.
Herr Grebel?
Ja, ich denke, das ist auch ein Dilemma, weil man will ja nicht, dass das linke Quantil der Verteilung fördern, sondern möchte ja Spitzenforschung auch haben. Und da liegt es auf der Hand, dass sich natürlich Universitäten nehmen, die bereits gut sind. Und natürlich ist es dann vielleicht kein fairer Wettbewerb mehr. Aber ich hätte jetzt da auch keine richtige Lösung dafür, weil auf der einen Seite Spitzenforschung, auf der anderen Seite soll es Wettbewerb sein. Und die Logik der Förderung bedeutet ja häufig, dass man für eine gewisse Zeit gefördert wird, beispielsweise ein Graduiertenkolleg aufbaut. Und wenn dann die Förderung ausfällt, dann läuft man Gefahr, dass dieses Graduiertenkolleg auch wieder weg ist, wenn man sich finanzieren kann. Ja, und da ist jetzt die Frage, ist das ressourceneffizient die Lösung? Also eigentlich muss man zum gewissen Grad Matthäus-Fekt vielleicht auch akzeptieren. Ja. Zum Nachteil anderer Universitäten muss man auch sagen, man kann nicht alles ausgleichen. Und es ist kein Wettbewerb wie gesagt, Eisverkäufer, mein Lieblingsbeispiel. Da wissen alle Seiten, was sie haben wollen. Und der Produzent weiß ganz genau, wenn Vanilleeis nicht mehr geht, dann verkaufe ich halt Mango oder sowas. Und da sind die Wettbewerbsprozesse viel, wie soll man sagen, nicht so abrupt. Wie wenn eine Förderung aufhört, ist plötzlich dieses groß geschaffene Institut in Gefahr und man weiß nicht, wie man weitermachen soll. Ich glaube, das ist schon ein Phänomen an einer Hochschule.
Herr Kantner?
Ja, ich will nur hinzufügen, wenn man sich den Status einer Exzellenzuniversität, also das höchste Label, was man in dem Wettbewerb erreichen kann, das sich anschaut im Zeitablauf, dann sind da durchaus Universitäten auch wieder rausgefallen. Im süddeutschen Raum, mitteldeutschen Raum sind auch Universitäten rausgefallen, andere sind reingekommen. Also sagen wir mal, ganz so klar ist es dann auch nicht. Das sind keine marginalen Effekte, das sind schon signifikante Effekte. Und da sind auch Präsidentschaften dran gescheitert, weil man eben das nicht mehr erreicht hat. Also sagen wir mal so, ob es jetzt in der Absolutheit, wie in der gesamten Breite der Matthäus-Effekt immer wirklich wirkt, muss man auch ein bisschen in Frage stellen. Es gibt
Noch eine
prominente
Nachfrage,
Beispiele. Ja.
Herr Kantner. Sie sagten, dass man nicht sehen kann, dass die Differenzierung zwischen den Exzellenzuniversitäten und den anderen Universitäten gewachsen ist. Wir sehen aber, dass das System insgesamt, das Hochschulsystem insgesamt angehoben
Ja.
worden ist. Da frage ich natürlich gleich nach Korrelationen und Kausalitäten. Könnte ja auch ein zufälliger Effekt sein, dass das deutsche Hochschulsystem besser ist, als es vorher war und je nachdem, wie man das auch misst, ne? Ob man das in Publikationen misst oder in Drittmitteln, was auch immer. Und dass wir gar nicht nachweisen können, dass die Exzellenzinitiative überhaupt einen positiven Effekt darauf hatte. Vielleicht wäre ja das System auch ohne Exzellenzinitiative besser geworden.
Wir haben jetzt zwei Fragen da gestellt. Die eine, wie macht die zweite zuerst? Also ob das System insgesamt besser geworden ist oder nicht durch die Exzellenzinitiative, das ist ja der Punkt. Das können wir so nicht nachweisen, weil wir haben den Vergleichsfall nicht. Das kommt in der zweiten Förderperiode, wenn wir uns auch mit anderen Ländern befassen, dann mag man da eine bessere Indikation bekommen. Wir wissen aber allerdings, dass seit 2011 die Publikationsaktivitäten, auch die qualitativ hohen Werte, die Publikationsaktivitäten in Deutschland insgesamt zugenommen haben. Ob Exzellenz gefördert oder nicht Exzellenz gefördert. Deswegen, da muss man gucken. Also, das ist das eine, das kann man nicht nachweisen. Den Differenzierungseffekt, also ob diejenigen, die eine Exzellenzförderung bekommen, besser sind, besser geworden sich und abgehoben haben von denjenigen, die nicht gefördert worden sind, das kann man im Prinzip, das gilt mal ganz kurz für 2 Jahre, aber das verflacht sich sofort. Also man findet eine ganz leichte Kausalität, ja, aber die ist wirklich nur temporär und verschwindet dann auch gleich wieder. Was man dann im Prinzip sagen kann, nee, es hat eigentlich keine Differenzierung stattgefunden. Zumindest ist es kein starker Effekt. Und das heißt, dieses erste Ziel der Exzellenzinitiative hat so gesehen, und das haben wir mit einer kausalanalytischen Analyse gemacht. Also das haben wir wirklich so gemacht, wie man es nach dem Stand der Technik auch macht. Da kommt es nicht raus.
Ist ja mal durchaus eine ernüchternde Bilanz,
Ja.
oder, Herr Grebel?
Also ich möchte dazu fügen, dass man auch sieht, dass es einen gewissen Antizipationseffekt gegeben hat. Also dass die Ankündigung der Exzellenzinitiative, die Idee der Autonomisierung, die Idee Einführung von mehr Wettbewerb im Hochschulwesen tatsächlich dazu geführt hat, dass viele Universitäten vorher schon antizipiert haben und eben sich darauf eingestellt haben. Das sieht man in der Bewegung der Daten, wenn ich so salopp ausdrücken darf. Und das ist natürlich jetzt keine kausale Erklärung, aber es scheint so zu sein, dass dass eine Wirkung tatsächlich erzielt worden ist. Vielleicht auch nicht die, die man wollte, aber mehr Wettbewerb wurde auf jeden Fall wahrgenommen.
Die Exzellenzinitiative ist auch, finde ich, ein sehr gutes Beispiel für dieses Schlagwort des multiplen Wettbewerbs, wenn man so möchte, weil mehrere Ebenen übereinander sich lagern. Sie haben gerade das Stichwort Autonomisierung gebracht. Also wir haben Hochschulen, die, über den Begriff sollten wir gleich noch reden, ja, autonomer agieren oder agieren sollen, die eigene Strategien entwickeln sollen, die gleichzeitig aber auch kooperieren sollen miteinander. Wie passt das dann zusammen, Herr Kantner, wenn man also, und Sie können da ruhig auch Ihre persönlichen Erfahrungen als Vizepräsident der Uni Jena reinnehmen, wo Sie ja auch mit der Exzellenzinitiative zu tun hatten, Exzellenzstrategie auch zu tun hatten. Wie ist denn das so in so einem multiplen Wettbewerb? Wie agiert man da als Institution?
Ja, sagen wir mal so, die Hochschule an sich und in sich, da versucht natürlich die Universitätsleitung schon dafür zu sorgen, dass die Akteure, die exzellent genug sind, um so einen Antrag zu formulieren und dann auch zu realisieren in so einem Wettbewerb, dass die schon zusammenarbeiten. Da versucht man, die schon zusammenzubringen. Die zweite Ebene ist, man geht über die Universitätsgrenze hinaus. Dann ist die Frage, wie macht man das? Und da versucht man natürlich dann schon geschickt auch geeignete Forschungspartner und Partnerinnen zu finden in anderen Hochschulen, versucht das auch zusammenzuschweißen. Das ist ein ganz, ganz schwieriger Prozess. Das funktioniert nicht so einfach wie intern. Das ist ein schwieriger Prozess. Und wenn man dann noch darüber nachdenkt, dass man auf der höchsten Stufe der Exzellenzuniversitäten dann sagt, na ja, können wir nicht auch zusammenarbeiten? Man muss ja nicht allein die Exzellenzuniversität sein. Also die beiden Münchner Uni machen es ja auch zusammen oder die Berliner Unis machen es zusammen. Das könnte man auch machen. Das ist nochmal ein schwierigerer Prozess, das zusammenzubekommen, weil da letztendlich immer wieder entscheidend ist, na ja, wollen wir jetzt wettbewerblich gegeneinander sein oder wollen wir kooperieren? Also Co-Opetition oder ja oder nein und in welchem Ausmaß? Und das ist ein diffiziles und politisch schwieriges Geschäft. Und ich habe das ja an der Uni Jena in dem Präsidium mitbekommen, wie man das macht und auf welche Schwierigkeiten man da stößt. Aber manchmal auch, welche Türen überraschenderweise aufgehen und ganz leichte Dinge passieren. Ne? Aber es ist ein kompliziertes Geschäft und fordert von dem Präsidenten, der Präsidentin einer Hochschule ein ganz schönes politisches Geschick, das gut dadurch zu manövrieren. Das gehört mit zum Exzellenzerfolg dazu. Das ist ein ganz wichtiger Faktor.
Es gehört mit zum Exzellenzerfolg in diesem multiplen Wettbewerb klarzukommen, Herr Grebel.
Ja.
Ja, ich sehe es genauso und sogar noch ein bisschen komplexer, weil es geht ja nicht nur um die Organisation als Ganzes, also Universitäten intern und im Vergleich zu anderen, wie Wettbewerb abläuft. Es kann ja auch sein, dass der Präsident, die Präsidentin sich überlegt, wir formieren jetzt ein Netzwerk an Universitäten, mit denen wir zusammenarbeiten. Aber die Forscher haben möglicherweise nicht das Interesse, weil sie verfolgen ja auch einen eigenen Karriereweg, also eigene Forschung, haben ihr eigenes Netzwerk. Und das muss nicht oder ist im Regelfall, aus meiner Erfahrung, nicht deckungsgleich mit der strategischen Vorstellung von der obersten Ebene aus. Und dann stellt sich die Frage, wie geht man damit um als Hochschule, als Präsident und als Fakultät oder als Wissenschaftler an sich. Und genau das ist eben der Kern dieser Forschergruppe, wie man diesen Wettbewerb erstmal verstehen kann und die Akteure dann sich da verhalten. Also das ist wirklich kompliziert aus meiner Sicht, vielleicht sogar komplexer als in einem Unternehmen, aber das ist spekulativ, weil ein Unternehmen vielleicht stärker an einem orientiert ist am Markt und nicht so stark über Kooperation und interne Strategien, die vielleicht zu Konflikten führen, nachdenken muss. Aber gut, ich bin kein Unternehmensführer.
Naja, und ich meine, die Anzahl der Akteure ist halt echt hoch. Also wir haben jetzt noch gar nicht viel gesprochen, auch über die Bundesländer, die auch noch natürlich gerade beim Exzellenzwettbewerb wichtige Akteure sind. Wir können natürlich jetzt so tun, als sei das ein rein wissenschaftsgeleiteter Wettbewerb, aber natürlich haben die Bundesländer auch Interessen, die sie durchaus auch erst einmal durch die gezielte Förderung von Anträgen unterstreichen. Kann nach Bundesland unterschiedlich ausgeprägt sein, je nachdem, wie viel Geld da ist, wo man auch schaut, dass man in den Entscheidungsgremien dann auch dafür sorgt, dass eine bestimmte Breite, föderale Breite entsteht. Also die Ebenen sind schon viele. Und dann kommt so ein schillernder Begriff wie Autonomie da rein. Hochschulautonomie sind wieder genauso viele Ebenen drin. Von welcher Autonomie reden wir eigentlich? Was heißt Autonomie einer Hochschule, die staatlich finanziert wird in einem föderalen System? Dann frage ich mal, Herr Grebe, was heißt denn für Sie Autonomie und Autonomisierung?
Das ist in der Tat eine sehr schwierige Frage, weil für mich wäre Autonomisierung, dass man tatsächlich strategische Entscheidungen treffen kann. Und das können Universitäten aber aus meiner Sicht sehr, sehr begrenzt. Zum einen gibt es Ziel- und Leistungsvereinbarungen bei staatlichen Universitäten zumindest, was zu erfüllen ist, also welche Ziele das Land beispielsweise verfolgt und was bleibt dann noch an Autonomie? Dann schreibt das Hochschulgesetz vor, dass man sich eben eine Satzung geben muss, eine Grundordnung geben muss. Und aus meiner Erfahrung habe ich den Eindruck, Bürokratie ersetzt Autonomie, weil wir uns als Universität, also nicht nur, das ist ja ein Deutschland spezifisches Problem, vielleicht nicht allein Deutschland, aber dass wir eben aus meiner Sicht fast von einem Bürokratieinfarkt stehen, dass wir eigentlich nicht mehr wirklich autonom handlungsfähig sind. Weil wir haben so viele Regeln, die wir uns gegeben haben, die wir dann sogar noch überzogen teilweise leben, sodass wir keine Flexibilität mehr an den Tag legen können. Also wenn Sie sehen, Studienprogramme einzuführen, allein den Namen eines Studiengangs zu ändern, das kann 2 Jahre dauern, weil viele Gremien besucht werden müssen und viele Menschen mitreden müssen. Und das ist aus meiner Sicht nicht wirklich Autonomie, das ist Bürokratie in Höchstform und das müssten wir eher reduzieren.
Herr Kantner?
Ja, die Autonomiebewegung hat ja Ende des letzten Jahrtausends ja angefangen und dann 2009 ungefähr war es dann vollzogen, nachdem dann in allen Bundesländern in den Hochschulgesetzen drin steht, die Hochschulen sollen autonom sein. Aber im Prinzip ist das eine Scheinautonomie. Ich meine, ein Unternehmen ist in dem Sinne autonom, es kann über die eigenen Ressourcen bestimmen, kann mehr oder weniger davon einsetzen, je nachdem, wie der Markt, wie die Marktnachfrage ist, kann darauf reagieren und kann da relativ schnell und nahezu friktionslos auch agieren. Eine Hochschule kann es einfach nicht. Zwar wird die ganze Entscheidung von der ministeriellen Ebene auf die Hochschulleitungsebene, die dürfen halt ganz viel entscheiden, aber zwar quasi die Möglichkeit zu reagieren, wenn es weniger Studenten gibt oder wenn auf einmal mehr Studenten kommen, die Spielräume sind relativ gering, die diskretionären Spielräume, die man ausschöpfen könnte, sind gering. So gesehen ist man trotzdem noch in diesem Korsett gebunden, wie das vor dieser Autonomisierungsbewegung, als man noch ministerial abhängig war, letztendlich ist man da nicht großartig rausgekommen. Das sind zu viele Ressourcen, sind einfach gebunden und der Spielraum ist einfach sehr, sehr gering.
Auch nochmal die Frage, wenn wir im Grunde eine Autonomieillusion haben, haben wir dann nicht auch im Hochschulsystem eine Wettbewerbsillusion, Herr Kantner?
Wir haben möglicherweise schon auch eine Wettbewerbsillusion. Man muss dazu sagen, dass die
Zumindest auf der
Hochschulen.
institutionellen Ebene muss man sagen. Wir können ja gleich nochmal unterscheiden, auch zwischen der Ebene einzelner WissenschaftlerInnen und den Institutionen, aber eine Wettbewerbsillusion zwischen den Institutionen ist die Frage.
Ja gut, eine Schlechtleistung einer Universität wird im deutschen System trotzdem nicht bestraft. Im Sinne von, es scheidet aus dem Markt aus. Unternehmen, die schlecht performen, fliegen irgendwann raus. Das passiert dort letztendlich nicht, ne? Weil einfach die Dynamik viel zu gering ist und man viel zu gar nicht abgebaut werden kann. Ich meine, nach oben hin ist die Luft schon ein bisschen anders. Wir wissen, dass es die Top-Universitäten in Deutschland gibt, die bestimmte Performance-Muster haben, die sich aber auch nicht unabhängig jetzt von der Exzellenzinitiative, die spielt da jetzt gar nicht so die große Rolle. Hochschule. Das wissen wir schon. Da gibt es schon Luft nach oben. Aber ansonsten haben wir einen großen, breiten Stock von relativ gleichwertigen Hochschulen, die aber nicht nach unten sacken. Und das hat letztendlich damit zu tun, dass man immer noch von den Ressourcen sehr gebunden ist. Ich meine, ich will nur ein Stichwort bringen. Die Professoren sind Beamte. Sie können, wenn die Nachfrage, wenn die Studierendenzahl extrem zurückgeht, kriegen Sie diese Personen aus der Hochschule ja nicht raus. Ein Unternehmen würde einfach Leute ausstellen, wenn die Nachfrage zurückgeht. Die Professoren aufgrund des Beamtenstatus kriegen sie nicht raus. Und das
Und
gilt mit dem öffentlichen Dienst im Prinzip in ähnlicher Art und Weise. So gesehen, da ist die Flexibilität ganz, ganz gering.
das ist interessant, weil meine These wäre, wir haben durchaus eine starke Autonomie im Hochschulsystem, die bewegt sich aber nicht auf der institutionellen Ebene, die bewegt sich auf der individuellen Ebene, nicht auf der Ebene von Nachwuchsforschenden oder jungen Forschenden, die sind auch nicht autonom, aber auf der Ebene von Professorinnen und Professoren. Und da wäre ja dann die Frage, ist das die eigentliche Wettbewerbsebene, die man sich anschauen kann? Weil die können autonom handeln, die können sich in einem Wettbewerbsfeld umtun, die können miteinander auch über Institutionsgrenzen, Bundesländergrenzen, nationale Grenzen miteinander in Konkurrenz stehen. Da scheint mir, Herr Grebel, kann man doch wahrscheinlich dann eher von echter Autonomie und echtem Wettbewerb sprechen.
da würde ich Ihnen zustimmen. Also wenn Sie eine Professur haben und getenured sind, dann sind Sie tatsächlich autonom, was die Forschung anbelangt. Natürlich haben Sie budgetäre Beschränkungen oder müssen Drittmittel einwerben, aber der Wettbewerb ist tatsächlich gegeben, wenn man mitspielen will. Und ich würde mal behaupten, dass der ganz große Teil aller Professoren tatsächlich in diesem Wettbewerb gut performen möchten. Das sehe ich auch so. Aber vielleicht nochmal zurückzukommen auf den Wettbewerb innerhalb Deutschlands. Das föderale System, so sehr ich das schätze, hat natürlich auch das Problem, dass jedes Land als Hochschulstandort einen eigenen Anspruch hat. Jetzt können natürlich Universitäten nicht pleite gehen. Und wenn man als Ministerpräsident meinetwegen eine neue technische Universität in seiner Heimatstadt haben will, kann ich das möglicherweise umsetzen, ohne dabei irgendwelche Kapazitätsprobleme zu berücksichtigen? Und wenn Sie sehen, dass wir in den letzten 20 Jahren eine Unzahl an neuen Hochschulen gegründet haben, also seit den letzten 30 Jahren, die Demografie aber einen Trend nach unten aufweist, ist es klar, dass wir mehr Hochschulen und weniger Studierende aus Deutschland haben. Und das ist natürlich eine Frage, die man sich stellen muss. In einem Wettbewerb würde man sagen, müssten jetzt Hochschulen verschwinden. Das tun sie aber nicht. Ja. Und da gibt es auch keine Absprache föderal, die fehlt. Es gibt aber Mittel, die vom Bund kommen und die erhöhen dann diesen Wettbewerb auch nicht. Ja. Früher gab es eine Vergabeinstitution, diese ZVS, wie sie hieß, die hat eine Koordination der Studierenden übernommen. Jetzt ist es so, dass Studierende den Standort wählen, den sie haben wollen, und dann wird er ausgebaut, auch wenn nebendran, 50 Kilometer nebendran, vielleicht eine Universität ist, die Platz hätte. Ja? Und dann müsste man ökonomisch gesehen diese Ressourcen sparen und eben dort einsetzen, wo sie gefragt werden. Und das ist eben Hochschulpolitik über alle Länder hinweg, die man koordinieren müsste. Und wo man sich über Kapazitätsplanung Gedanken machen müsste. Wenn Sie vielleicht noch einen letzten Satz dazu, wenn Sie sich anschauen, was die Hochschulrektorenkonferenz dazu sagt, dass die Attraktivität des Standorts Deutschland zugenommen hat, weil wir mehr ausländische Studierende haben. Das ist positiv aus meiner Sicht, das macht mir sehr viel Spaß. Ob es tatsächlich an der Attraktivität alleine liegt oder einfach an dieser letzten Ausflucht vieler Universitäten, die sagen, wir brauchen Studierende, das ist ein Teil unserer Ziel- und Leistungsvereinbarung, wir müssen Studierende uns holen, egal woher die kommen, dann ist es keine strategische Entscheidung, sondern ein bürokratischer Zwang, der nicht notwendigerweise von Erfolg gekrönt ist. Nochmal, um das zu betonen, ich persönlich, mir gefällt das sehr gut. Wir haben selbst einen neuen internationalen Studiengang eingeführt und der macht mir persönlich viel Spaß. Aber die Frage ist immer, ist es eine strategische Entscheidung, die durch Wettbewerb entsteht, oder ist es einfach das Ergebnis einer bürokratischen Zwangssituation, die dazu führt?
Das kann ich nachvollziehen. Den Teil, den zur ZVS, zur Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen, die fand ich für einen Volkswirt überraschend dirigistisch, wenn Sie sagen, also eigentlich müssten wir das sozusagen koordinieren. Das mit der ZVS war ja im Grunde nichts anderes als so eine Art Planwirtschaft, ja, dass man gesagt hat, da müssen wir die Leute hinschicken, da müssen wir sie hinschicken. Und das wäre jetzt ja eigentlich auch wiederum nur das Gegenteil von Wettbewerb. Es wäre ja eher sozusagen ein Modell, wo vielleicht Anhänger von Markt und Wettbewerb nicht anfangen, vor Freude aufzuschreien.
Da gebe ich Ihnen recht, ja. Also das wäre dirigistisch. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir die ZVS auf jeden Fall brauchen, aber als Ökonom würde ich sagen, wir brauchen einen Koordinationsmechanismus. Und wie
Den haben wir
wäre...
ja mit der Stiftung für Hochschulzulassung.
Ja, aber es ist dennoch so, dass die Verteilung der Studierenden über Deutschland sehr unterschiedlich ist. Würden wir, und jetzt sage ich das böse Wort, Studiengebühren einführen, dann hätten wir eine Koordinationsmöglichkeit, kann man ja auch mit sozialem Ausgleich machen, ja, und man könnte vielleicht besser steuern, auch als Universität, so eine Attraktivität zu erhöhen, und man hätte eben, was Herr Kantner und ich als Akkumulationsfaktor bezeichnen, man könnte tatsächlich sich ja, Mittel anhäufen, die man für strategische Entscheidungen in der Zukunft verwenden kann.
Herr Kantner.
Herr Grebel hat ja gerade die Studiengebühren angesprochen. Das ist natürlich ein starkes Mittel in Deutschland, nicht so gern gesehen. Ist vor kurzem auch wieder abgeschafft worden. Und die Bundesländer haben das ja versucht zu fahren, in einer gewissen Art und Weise. Was Sie natürlich machen können, ist, Sie könnten allen Studierwilligen einen Voucher ausstellen mit dem Betrag, den die brauchen, um dass sie in der Universität ausgebildet werden können. Und mit dem Voucher können Sie zu der Universität gehen, die Sie meinen, wo Sie die beste Ausbildung bekommen. Und da
War das
wandert
nicht
dann
mal eine
auch.
Idee, die sogar aus Thüringen kam, von Peter Glotz ursprünglich mal, Geld folgt Studierenden? Ist das nicht diese alte Idee, die Sie da gerade noch mal bringen? Also ich finde es persönlich nicht schlecht, aber neu ist es auch nicht.
Ja, das ist eine Idee, die Andreas Freitag und ich mal formuliert haben im Jahr 2000 und X, weiß ich nicht mehr genau. Acht vielleicht oder sieben.
Also doch nicht von Peter Glotz, aber schon aus Thüringen
Ja,
sozusagen.
Thüringen hat gestimmt. Deswegen dachte ich, Sie hätten es gewusst, dass wir es schon mal aufgeschrieben haben. Na, da ist genau das drin. Mit den Studiengebühren wird ja schwierig sein, aber man kann sagen, das Geld, was ausgegeben wird, das gibt man den Stud für die Lehre. Gibt man den Studierenden in die Hand und sie gehen mit dem Voucher zu der Uni, zu der Hochschule, wo sie meinen, sie bekommen die beste Ausbildung. Und da müssen sich die Universitäten teilweise schon ganz schön strecken. Da müssen sie Werbung machen, da müssen sie qualitativ hochwertige Formate anbieten und, und. Und das würde das ganze System natürlich schon voranbringen. Das ist sicherlich, steht außer Frage, ja.
Wir kommen fast schon zum Ausblick auf das Folgeprojekt, aber Herr Grebel, eine Frage möchte ich noch stellen. Sie haben vorhin das Replikatormodell angesprochen. Können Sie das noch kurz, Sie haben es sozusagen so als so eine Art Cliffhanger stehen lassen. Können Sie es noch kurz ein bisschen erklären?
Ja, auch wenn es wahrscheinlich das Steckenpferd von Herrn Kantner ist, kann ich es gerne erklären. Das ist im Prinzip ein Analogieschluss aus der Biologie, dass eben eine Population relative Fitness hat und überlebt, besser überlebt als andere Populationen. Und diese Fitness wird übertragen. Also im Tierreich ist es einfach zu verstehen und übertragen auf den auf die ökonomische Sichtweise ist es eben so, dass eine erfolgreiche Universität im Prinzip mehr Marktanteil an Studierenden oder vielleicht auch an Publikationen erarbeiten können müsste in Zukunft, wenn sie eben besser performen als der Rest. Und diese Dynamik, also diese Populationsdynamik, wenn man wieder die Biologie bemüht, die sieht man eben im Hochschulwesen in Deutschland nur sehr schwach ausgeprägt, was auch wieder ein Indiz dafür ist, dass wir offensichtlich, was Universitäten, also die Organisationsebene an sich anbelangt, von einem Scheinwettbewerb sprechen können.
Und Herr Kantner, hat der ehemalige Habilitant das gut erklärt?
Habt ihr nichts hinzuzufügen? Alles gut.
Dann können wir den Blick ein bisschen nach vorne richten. Sie haben ja das Stichwort Studiengebühren schon angesprochen, was auch eine Rolle gespielt hat in Ihrem Projekt und so wie ich das auch verstanden habe, auch in dem Fortsetzungsprojekt eine Rolle spielen wird. Internationale Dimension des multiplen Wettbewerbs heißt dann das nächste Projekt, was jetzt schon angefangen hat, Deutsche Hochschulen im internationalen Vergleich. Sie wollen sich die deutschen Hochschulen im Vergleich mit den USA und Frankreich anschauen. Herr Kantner, auch in Bezug auf die Rolle von Studiengebühren, Fragezeichen?
Auch mit den Studiengebühren natürlich. Ist ja so, die Ergebnisse, die wir erzielt haben, das hatte ich vorhin schon mal anklingen lassen, können nicht immer eine Kausalität, können die nicht immer eine Kausalität begründen. Das ist oftmals nur eine Korrelation. Wir brauchen einen Vergleichsmaßstab. Und deswegen gehen wir jetzt international und vergleichen das deutsche System mit seinen Strukturen, seinen Mechanismen mit anderen Systemen. Und dann nehmen wir einmal die USA, die deutlich marktwirtschaftlicher aufgezogen ist als das deutsche Hochschulsystem. Und da spielen die Studiengebühren eine große Rolle. Das ist eine große Einnahmequelle, die dort entsteht. Und dann wollen wir eben gucken, ob es dann die Unterschiede, die wir finden, oder das, was wir in Deutschland finden, ob es sich zum Beispiel mit den Studiengebühren verbessern lassen würde. Das sind diese Mechanismen. Das kann man dann nachgucken und aus diesem Vergleich dann zu lernen. Natürlich gibt es noch ein paar andere Strukturelemente, die großen privaten Universitäten, die wir in Deutschland nicht haben. Und so weiter. Das sind also noch verschiedene Dimensionen, die wir quasi in diesen Vergleich einbringen wollen. Letztendlich auch, um das deutsche System noch besser zu verstehen, als wir es bisher durch die Ergebnisse verstanden haben.
Und Herr Grebe, welche Rolle spielt dabei Frankreich dann umgekehrt?
Unsere Idee war, dass wir eben drei unterschiedliche Systeme uns anschauen und das deutsche System ist eben föderal und Frankreich ist ja bekanntlicherweise sehr dezentral. Wobei das
Nee,
mit Vorsicht,
zentral.
zentral,
Zentral,
Entschuldigung, zentral natürlich,
zentralistisch,
wollte ich
ja.
sagen, zentralistisch, genau, wir sind dezentral, dann Paris ist alles in Frankreich und dann eben als drittes noch ein ja, marktwirtschaftlich orientiertes System. In der Literatur heißt es sogar ein No-System, weil es kein System ist. Die Universitäten machen dort, was sie wollen, in Anführungszeichen, weil sie eben unabhängig, selbstständig, autonom und souverän entscheiden. Und jetzt ist die Frage, ob wir daraus etwas lernen können für Deutschland. Also der Vergleich zieht eben dann beide ein, beide unterschiedlichen Systeme. Und damit hoffen wir, für Deutschland etwas lernen zu können.
Unter Umständen haben Sie sich bestimmt schon viel darüber unterhalten. Macht Ihnen natürlich jetzt die aktuelle politische Entwicklung in den USA so ein bisschen Strich durch die Rechnung, weil die Frage der Unabhängigkeit der handelnden Institutionen oder die Autonomie der Institutionen, die ja, wie Sie gerade beschrieben haben, Herr Grebel, eigentlich allzu hoch eingeschätzt wurde, stellt sich derzeit als möglicherweise doch nicht so hoch heraus. Aber Herr Kantner, Sie sind trotzdem zuversichtlich, dass der Vergleich weiter funktioniert.
Gut, die Analyse, die wir machen, ist eine dynamische Analyse. Wir müssen über einen bestimmten Zeitraum hinweg Daten erheben und die dann analysieren. Und das geht in die Vergangenheit rein. Wir gucken dann ab 2008 oder so ähnlich uns das letztendlich an. Und deswegen ist die aktuelle Entwicklung so dramatisch, die ist erstmal für die Analyse nicht so relevant. Man muss es natürlich danach mit spiegeln und sagen, naja, was passiert denn jetzt eigentlich mit der Trump? Was macht die Trump-Regierung? Wo werden bestimmte Bedingungen aufgehoben? Wo werden bestimmte Dinge gar nicht mehr finanziert? Und welche Rückschlüsse kann man ziehen? Was wird sich dann im amerikanischen Hochschulsystem tun oder eben nicht tun, weil es verhindert wird. Das ist schon eine Konsequenz. Aber für die empirische Analyse ist das jetzt nicht nachträglich, würde ich mal sagen.
Und die Frage der Exzellenzinitiative, wird die wieder eine Rolle spielen? Frankreich hat ja eigene Programme auf den Weg gebracht, die teils vergleichbar sind, teils nicht. Aus den USA ist mir entsprechendes nicht bekannt. Herr Grebel, welche Rolle wird das spielen? Nochmal auch die Exzellenzinitiative, die Sie ja sehr ausführlich sich in Teil 1 des Projekts angeschaut haben?
Gut, für Frankreich, wie Sie sagen, da sieht es relativ gut aus, dass wir tatsächlich einen Vergleichspartner für Deutschland finden können. Was die amerikanische Seite anbelangt, da sind wir eben noch dabei herauszufinden, wie wir Vergleiche tatsächlich anstellen können und hoffen, dass wir es auch schaffen. Ja. Aber das dann im nächsten Podcast.
Bei den USA könnte man überlegen, dass man nachschaut, wie von der DARPA aus die Universitäten, wie da Finanzmittel reinfließen und ob das wird sicherlich nicht gleichmäßig sein, sonst wird es sehr unterschiedlich sein, punktuell sein. Und könnte dann sagen, naja, man kann da mal die DARPA nehmen und kann gucken, wie diese Förderung zu einer Differenzierung führt oder zu einer gleichmäßigen Erhöhung der Leistungsfähigkeit. Das kann man vielleicht nachschauen, obwohl die DARPA natürlich kein Pendant ist exaktes Pendant ist zu der Exzellenzinitiative. Aber es geht so ein bisschen vielleicht in die Richtung.
Und
Herr Grebel?
das ist ja nicht, also wissenschaftlich ist es ja auch interessant, auch wenn es eine Tragödie ist für den Wissenschaftsstandort USA. Was passiert denn, wenn man den Universitäten diese Finanzierung entzieht? Also wenn die Columbia University plötzlich 400 Millionen Dollar weniger bekommt, dann ist es die Anpassung im Wettbewerb eben in die andere Richtung. Und daraus könnte man genauso etwas lernen. Das ist sozusagen eine negative Nicht-Exzellenz-Förderung. Und im Endeffekt müsste das ja zu einer gleichen, einer ähnlichen Anpassungsdynamik führen.
Es wird also spannend, wenn dann da die Ergebnisse vorliegen. Herr Kantner, Herr Grebel, wird das sein? Bis wann läuft das Projekt?
Maximal noch 4 oder 5 Jahre, maximal.
Das heißt,
Gibt noch nicht, es gibt,
spätestens.
da kann man noch was sagen, vielleicht dazu, ja.
Dann, spätestens dann sollten wir wieder sprechen, um zu sehen, was auch in der zweiten Projektphase herausgekommen ist. Herzlichen Dank an Sie beide. Am Ende des Podcasts ist immer eine wiederkehrende Frage, die ich allen meinen Gesprächspartnern stelle. Bisher war es ja nur Herr Schimmanks, jetzt sind es Sie beide auch. Thema multipler Wettbewerb. Was ist für Sie jeweils ein besonders greifbares, praktisches Beispiel dafür, dass multipler Wettbewerb in der Praxis von Hochschulen und/oder Wissenschaft sichtbar wird, Herr Grebel?
Sichtbar wird es für jeden, der eine akademische Karriere angeht. Also ein Doktorand, vielleicht noch nicht so stark, aber ein Habilitant, der irgendwann mal eine Professur haben möchte, der sieht sich eben in dieser Lage, mehrere Wettbewerbe bestreiten zu müssen. Also Lehre, Drittmittelerwerb, Kooperationen, internationales Wettbewerb und vieles mehr. Und sich entscheiden muss, strategisch entscheiden muss, wie er sich auf die Zukunft ausrichtet. Hinzu kommt, dass, da sprechen wir von synchron und asynchron, dass ein Karriereweg eben teilweise auch einen Wettbewerb außerhalb der Universität eben, der sich dieser Mitarbeiter, dieser Doktorand befindet, teilnehmen muss. Also in Zukunft könnte es sein, dass ich in einen ganz anderen Wissenschaftsbereich gehen will und die Universität, in der ich bin, möchte das nicht. Also Sie haben jetzt, ich habe jetzt insgesamt so 5 oder 6 Wettbewerbsfelder aufgezählt und ich denke, damit kämpft jeder Doktorand, jeder Habilitant und der Ausgang ist ungewiss. Und das ist auch ein bisschen, glaube ich, frustrierend, weil man viel tun kann und am Schluss doch nicht Erfolg haben kann. Das ist zwar auch der Begriff des Wettbewerbs, ja, aber natürlich für die Einzelperson, die es nicht schafft, eine Professur zu erhalten, sehr, sehr bedauerlich.
Herzlichen Dank. Herr Kantner, Ihr greifbares Beispiel, besonders greifbares Beispiel.
Ich kann es gar nicht mehr so viel dazu fügen, weil Herr Grebel das alles schon dokumentiert hat. Aber machen wir es so. Der multiple Wettbewerb ist für viele belastend und die Anstrengungen von manchen Professoren zu sagen, wir brauchen zum Beispiel eine Forschungsprofessur, sodass ich mich um die Lehre nicht mehr zu kümmern habe und um die Studierenden oder um den Transfer nicht mehr zu kümmern hat, ist ein Zeichen dafür, dass dieser Wettbewerb auf vielen Ebenen stattfindet und dass man versucht, sich da zu spezialisieren, um aus dem Wettbewerb auch wieder rauszukommen, wenn man es als belastend empfindet, auf all diesen Wettbewerbsfeldern aktiv sein zu müssen. Das ist also eine andere Sichtweise auf diesen Wettbewerb, der für viele ja interessant und bereichernd ist, aber für manche ist er auch beschwerlich und die versuchen dann auszuweichen.
Herr Kantner, Herr Grebel, ganz herzlichen Dank. Das war der Podcast zu dem Teilforschungsprojekt Autonome Hochschulen im dynamischen Wettbewerb, Teil der Arbeit der DFG-Forschungsgruppe Multipler Wettbewerb. Und wenn Sie Spaß dran hatten, wenn Sie gerne zugehört haben, dann schalten Sie doch wieder ein für den dritten Teil, für die dritte Folge des Podcasts zum Multiplen Wettbewerb im Hochschulsystem. Bis dahin sage ich alles Gute und auf Wiederhören.